Herzlich willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten, aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. In der aktuellen Folge spricht unsere Moderatorin Shaila Emmenegger mit der Arbeits- und Organisationspsychologin Nicole Kopp. Nicole ist Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin der New Work-Beratung Go Beyond aus Barr, das, wie wir alle wissen, zwischen Luzern und Zürich liegt. Sie hilft Unternehmen unter anderem dabei, ihre Zusammenarbeit zu verbessern und eine Kultur der Wertschätzung zu etablieren. Sie ist aber auch eine gefragte Keynote-Speakerin und Kolumnistin für die NZZ sowie eine Top-Voice auf LinkedIn. Es ist also immer eine Menge los bei ihr. Deshalb freuen wir uns, dass sie für das folgende Gespräch Zeit gefunden hat. In diesem Sinne viel Vergnügen mit Shaila und Nicole.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Barry Works Podcast. Heute mit unserer 5. Folge und somit auch die letzte von diesem Jahr. Ich bin Shaila und freue mich schon sehr auf den spannenden Austausch mit unserem Gast, und zwar Nicole Kopp. Nicole, schön bist du hier. Bist du fit und munter?
Hallo Shaila, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Fit und munter, naja, ich hatte eine schlechte Nacht mit meinen Kindern. Kommt wieder Besseres. Und du, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ja, ich habe, ich glaube, mehr als du geschlafen. Ach. Definitiv. War also fit und munter heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Ja, auf jeden Fall. Nicole, du bist Top Voice für LinkedIn. Du hast Psychologie studiert und führst ein Unternehmen und bist Mutter. Viele unterschiedliche Tätigkeiten, die du so unter einem Hut bringen musst. Und jetzt stell dir vor, du machst eine Keynote und bei dieser Keynote ist Tante Trudi dabei. Tante Trudi ist 90 Jahre alt und mittlerweile schon weit aus dem Arbeitsleben rausgeschritten, interessiert sich aber für neue Arbeitswelten und vor allem auch, was so ein bisschen der Sinn hinter dem ist, was du machst. Was würdest du ihr dann erklären?
Also ich würde Trudi sagen, dass die Menschen heute viel mehr Zeit damit verbringen, miteinander zu arbeiten. Man weiß im Vergleich zu vor 20 Jahren arbeitet man 50% mehr mit anderen zusammen und viele Menschen verbringen den Großteil ihrer Arbeitswoche wirklich mit Zusammenarbeit. Und meine Aufgabe als Arbeits- und Organisationspsychologin ist es, dafür zu sorgen, dass Teams optimal zusammenarbeiten können. Das heißt, dass Menschen auf der einen Seite Zeit haben, sich zu konzentrieren und ein Umfeld haben, in dem sie sich sicher fühlen, wohlfühlen, in dem sie sich gut ausdrücken können und ohne Angst ihre Ideen, Kritik, Meinungen, Fehler einbringen. Und das ist höchst selten und deshalb stehe ich jeden Morgen auf. Ich hoffe, das versteht Tante Trudi, oder?
Ich denke schon, dass sie das sehr gut einordnen kann. Du hast es gerade erwähnt, Arbeitspsychologie ist ja das, was du ja dann gemacht hast. Warum? Was war so ein bisschen der Grund, dass du dich dafür entschieden hast?
Ja, eigentlich bin ich ins Psychologiestudium gestartet, wie jede normale Psychologiestudentin, die so denkt, ja, ich mag Menschen, ich möchte Menschen helfen. Und dann bin ich in ein Praktikum, in eine Klinik gegangen und dort habe ich gemerkt, das belastet mich viel zu stark, diese kranken Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Also in der Klinik, als ich beim Praktikum war, während 8 Wochen, das ging mir dann selbst nicht gut. Und ich habe gemerkt, ich arbeite lieber mit Menschen, denen es gut geht. Und von daher ist so dieser Shift passiert von, okay, kranke Menschen zu gesunde, arbeitende Menschen. Und das gefällt mir mega gut, dass ich wie mit Menschen, die voll im Arbeitsleben stehen, die auch ihre Schwierigkeiten haben, aber dass ich mit denen arbeiten kann und die unterstützen kann.
Ja, spannend. Ich habe tatsächlich so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht. Ich war in einem Kranken- oder in einem Altersheim, besser gesagt. Und da habe ich auch gemerkt, wie mich das so mitgenommen hat. Und ich muss sagen, ich bestaune die Menschen, die dann wirklich dann dort bleiben und diese Themen dann wirklich weiter im Alltag nachgehen.
Mhm. Ja, das ist normalerweise der Satz, den ich immer bringe. So, ja, und es ist mega wichtig, dass Menschen diese Arbeit machen, aber sie ist nichts für mich. Also spannend, dass du genau die gleiche Erfahrung gemacht hast.
Ja, habe ich definitiv. Was kann man sich denn unter Arbeitspsychologie vorstellen? Das ist ein Wort bestehend aus 2 Wörtern, die kann man irgendwie noch zusammenkriegen. Aber was ist so vielleicht so der grobe Gedanke dahinter, den man braucht, genau?
Also Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben von Menschen und von dem her ist Arbeitspsychologie das, was Menschen bei der Arbeit machen, erleben und ja, wie es ihnen halt geht bei der Arbeit. Und es ist verrückt, wie viel Zeit, dass wir mit Arbeit verbringen. Also der Großteil unserer Wachzeit ist bei der Arbeit und da ist es doch wichtig, dass wir gern und gut arbeiten und uns die Arbeit auch erfüllt und nicht krank macht. Und gerade da haben wir hohes Defizit. Es ist soeben gerade eine Studie herausgekommen über die Arbeitnehmenden in der Schweiz, wo gestanden war, dass ein Drittel der Arbeitnehmenden sich immer erschöpft fühlt. Und das ist eine krasse Zahl. Und ja, häufig ist dann so die Tendenz, dass man dem Einzelnen die Schuld gibt. So, ja, mach ein bisschen mehr Yoga oder entspann dich doch ein bisschen, lade dir doch die Meditations-App runter. Und das löst das Problem nicht. Und von dem her ist es Ziel und Aufgabe der Arbeitspsychologie auch zu schauen, wie können Menschen besser und gesünder zusammenarbeiten.
Das heißt, es ist ein Zwischenspiel zwischen dem Einzelnen und die ganzen vom Unternehmen, also sozusagen zwischen klein bis zu groß hin und her immer gucken, was ist das große Bedürfnis und was ist das kleinere. Okay, und was sind da für Themen, die man dann da so ein bisschen unter die Lupe nimmt? Was für Thematiken, was für Themenfelder?
Das ist eine kluge Frage. Sie sind ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite geht es um Arbeitsanalyse. Also wir schauen, wie die Menschen arbeiten, bis hin zu, wie sie sitzen. Ich denke, das ist schon fast ein bisschen mehr ein Barry-Thema. Ja. Und das mache ich jetzt weniger. Und dann wirklich die Zusammenarbeit, die ich schon ein bisschen angesprochen habe. Also wie interagieren Menschen, wie schaffen wir ideale Umgebungen, wo Menschen auch innovativ sein können, bis hin zu betriebliches Gesundheitsmanagement. Also was muss das Unternehmen auch bieten, was sollte es bieten, um Menschen zu unterstützen, dabei gesund zu bleiben und wie gehen wir mit Menschen um, denen es eben nicht gut geht. Und dann natürlich sämtliche Themen rund um Ausbildung, Weiterbildung, wo es wirklich darum geht, die Potenziale von den Leuten auszuschöpfen, zu unterstützen, dass sie eben auch wachsen können. Also sehr divers. Macht das Sinn?
Wirklich? Ja, das macht definitiv Sinn. Ich frage mich jetzt gerade, um vielleicht nochmal die Komplexität runterzubrechen, wenn jetzt Unternehmen dich einladen, mit was für Wünschen oder Thematiken kommen sie da auf dich zu? Vielleicht ist das für mich ein bisschen greifbarer.
Häufig aktuell sind es tatsächlich Anfragen rund um Meetings. Also viele Unternehmen ächzen unter der Meetinglast. Da sind Menschen fast den ganzen Tag in Meetings und für die eigentliche Arbeit hat man kaum Zeit und das ist eigentlich verrückt. Das ist sicher ein Thema. Das zweite ist Führungsentwicklung, weil man merkt, mit den alten Maßnahmen und Methoden Führung zu gestalten, kommt man nicht mehr weiter. Also unsere Welt ist zu komplex, als dass ein Chef oder eine Chefin alles weiß und alles entscheiden kann. Und es gibt tatsächlich noch diese Unternehmen, wo die meisten Entscheidungen über den Chef oder die Chefin laufen, aber es ist einfach nicht mehr effizient. Und du bist als Chefin auch nicht 6-mal gescheiter als deine 6 Mitarbeitenden. Also es macht viel mehr Sinn, Führung zu verändern, mehr in ein Leadership zu gehen, wo man Menschen unterstützt und stärkt und dafür sorgt, dass sie optimale Rahmenbedingungen haben, um gute Arbeit zu leisten. Und das sind häufige Themen, also dieses Leadership und Meetingkultur, allgemeine Unternehmenskultur, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie schaffen wir eine Umgebung, wo Menschen eben auch gerne zu arbeiten hinkommen.
Ich habe lustigerweise mal so beim Scrollen auf Instagram so ein Meme gesehen und da waren so 2 Männchen. Das eine Männchen gucken so eine Grafik an und sagen, ich verstehe nicht, warum unser Unternehmen nicht besser funktioniert. Wir machen so viele Meetings.
Ja, genau. Herrlich, herrlich, ja. Und da gibt es ganz viele Memes. This meeting could have been an email zum Beispiel, wo einfach alle am Tisch sitzen und sich jeder eigentlich an den Kopf fasst und denkt, ach Gott. Und das ist eine riesige Plage und die meisten sind sich aber dessen nicht bewusst, weil E-Mails ja scheinbar nichts kosten und trotzdem die Kosten, wenn jeder da reinsitzt, wenn man die mal addiert und das gibt so ein Google Add-on, dass man in Kalender reinmachen kann, wo man die Gehälter der Menschen mit einberechnet und dann gibt es so eine Gesamtkostenzahl von Meetings und da überlegt man sich vielleicht doppelt und dreifach, ob man das Meeting wirklich ansetzt.
Ja, das ist spannend, das höre ich auch manchmal, wenn ich Workshops mache und Führungskräfte mit eingeladen werden, dass darüber diskutiert wird, wie viel das eben halt kostet, wenn die alle nach Zürich fahren müssen, 4 Stunden Workshop machen und so. Genau, zum einen die Zeit, die sie da drinnen verbringen und dann aber auch vielleicht Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit und noch viele weitere Themen. Du hast vorhin Meeting angesprochen und Meetingkultur und Kultur insgesamt. Das bringt mich vielleicht zum Hauptthema von heute, die Zusammenarbeit. Mhm. Du hast ja gesagt, das findest du sehr spannend. Warum findest du das spannend?
Gute Frage. Ach, du stellst clevere Fragen, Shaila. Zusammenarbeit finde ich spannend, weil es eben überall drin ist oder in den meisten Arbeitsschritten von heute haben wir eine Zusammenarbeit. Sehr selten entsteht ein Produkt oder eine Dienstleistung nur im Kopf und in der Hand von einer Person. Also es ist immer ein Zusammenspiel und wo verschiedene Menschen zusammenkommen, sind verschiedene Mindsets da, sind verschiedene Vorgehensweisen da, verschiedene Stärken und da ist häufig ganz großes Konfliktpotenzial oder es werden Potenziale nicht ausgeschöpft. Zum Beispiel die Stärkenorientierung. Man weiß ja, dass es sinnvoller ist, Stärken zu stärken, als an den Schwächen herumzudoktern. Und dennoch, bei vielen Unternehmen wissen die Menschen nicht voneinander, wer was gut kann und wer was machen sollte. Und das ist eine Riesenverschwendung. Und das ist das eine, das ich sehr spannend finde, das stärkenorientierte Arbeiten und auf der anderen Seite die psychologische Sicherheit, also das Klima, wo alle Menschen das Gefühl haben, ja, sie können sich einbringen, ihre Ideen, Meinung, Kritik, Fehler zugeben, ohne dass sie von den anderen bestraft werden, also komisch angeschaut werden, so ein Aufstehen, so, oh, diese schon wieder. Und das ist in den meisten Unternehmen auch nicht da. Und diese Aspekte finde ich mega spannend, weil es alle Unternehmen betrifft. Mhm. Und wenn ich, es ist auch die Ausnahme und nicht die Regel, dass psychologische Sicherheit da ist. Und wenn ich jeweils so Keynotes mache, wo ich über psychologische Sicherheit spreche, dann bitte ich die Teilnehmenden jeweils die Augen zu schließen und sich vorzustellen, sie seien in einem Meeting und jemand sagt was und sie sind nicht einverstanden und sie sagen dann trotzdem nichts, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und dann frage ich in die Runde, wer hat das schon mal erlebt, dass du geschwiegen hast, obwohl du etwas zu sagen gehabt hättest? Und dann bitte ich die Leute, ihre Hand zu heben, wenn sie das schon mal erlebt haben. Und dann bitte ich sie, die Hand oben zu lassen und die Augen zu öffnen. Und meist gucken sich alle rum, so, wow, so viele Hände, die allermeisten haben die Hände hoch. Und das ist einfach ein Gefühl, was wir alle kennen, weil wir Menschen sind sehr auf Selbstschutz bedacht. Also wir möchten, dass andere uns gut finden. Wir möchten nicht von der Gruppe ausgeschlossen werden. Und früher war das etwas, was lebensgefährlich war. Wenn ich von der Gruppe ausgeschlossen wurde, dann bin ich verhungert oder erfroren. Und von dem her ist es mega wichtig, was andere von mir denken. Und das ist menschlich so. Ich will nicht inkompetent wirken, ich will nicht negativ wirken, ich will doch nicht aufdringlich sein. Und all diese Gedanken halten uns zurück und dann sagen wir lieber nichts. Mhm. Kennst du das?
Ich kenne das sehr, sehr gut. Mhm. Und was mir dann im Nachhinein dann auffällt, entweder einer sagt gar nichts oder er kommt dann mit so einer Lawine von 6, 7, 8 Punkten und man verliert dann fast so ein bisschen die Verbindung zu dem, was man eigentlich gerade gesprochen hat, weil es sich gefühltmäßig so angestaut hat. Mhm. Also genau, dann kommt dann fast noch Emotionalität mit rein, die eigentlich gar nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Ein großes Thema ist das Thema Führungskräfte dann auch. Was können die dann in so einer Situation dann machen, wenn sie merken, dass in einer Zusammenarbeit eigentlich man hat schlaue Leute im Team, aber keiner sagt was. Vielleicht gerade ein bisschen von diesen Urängsten, die man da hat, getrieben. Was kann man denn da ihnen zur Hand geben?
Gute Frage. Was ich als erstes sagen möchte, ist so, die eigene Reaktion als Führungskraft ist mega wichtig. Also wenn jemand eine Idee vorschlägt, muss man das nicht hochjubeln und sagen, machen wir sofort. Aber so die Art und Weise, wie man auf Gesagtes reagiert, schon nur das beeinflusst die psychologische Sicherheit ganz krass. Weil ich als Mitarbeiterin bin davon abhängig, dass meine Chefin mich cool findet oder mindestens gut findest. Und wenn ich weiß, jedes Mal, wenn ich was Kritisches sage, bekomme ich so ein Stirnrunzeln oder komische Bemerkung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich äußere, recht gering. Und was ich auch immer wieder empfehle, ist, dass man durch geeignete Moderationsmethoden ganz viel rausholen kann. Also nicht, ja, wer hat noch eine Meinung und dann melden sich halt die, die immer sprechen, sondern wirklich, okay, und jetzt sagt jeder ein Wort, jeder sagt einen Satz, jeder schreibt etwas auf und dann klären wir das alle nach vorne an die Wand. Also wirklich die Leute zur Partizipation animieren, sodass nicht nur ja, die zwei Vielredner sprechen und die anderen sind Meeting-Touristen und hängen sich da locker rein. Also das passiert leider viel zu oft.
Meeting-Touristen finde ich einen guten Begriff.
Ähnlich,
den,
ja.
Den muss ich aufnehmen.
Aber du kennst die Leute, oder?
Ja,
die
definitiv.
Sitzen dann still und dann ist es wahnsinnig produktiv im Kalender, wenn man da schon wieder den ganzen Tag in Meetings war und dabei hat man nichts beigetragen.
Ja.
Und das ist eine pure Verschwendung.
Ja, das stimmt. Meeting-Touristen und zum anderen auch so das Gefühl haben, oder manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, wie man ein Meeting gut vorantreibt. Ne? Also wie du sagst, mal einfach was aufschreiben, was hinkleben, desto mehr ist es auch präsent, weil sonst redet man viel und dann denkt man, man hätte vielleicht auch gar nichts gemacht. Dabei stimmt das ja gar nicht.
Ja, und ein weiteres Problem ist, dass alle multitasken. Also man weiß gerade, in hybriden Meetings oder Online-Meetings sind 90% der Teilnehmenden am Multitasken, machen noch etwas nebenbei und E-Mails beantworten, was auch immer. Und ich sage immer 90% Multitasken und 10% Lügen.
Okay.
Ja, weil es ist wirklich, also ich meine, die Verlockung ist halt schon riesig, wenn man irgendwie ein WhatsApp kriegt, ein Mail kriegt, eine Teams-Nachricht kriegt. Und ja, das ist ein Problem. Und von dem her schätze ich so Momente, wo alle präsent sind, wo niemand einen PC aufgeschlagen hat, wo alle sich in die Augen schauen und einfach ehrlich miteinander ja, sprechen oder Ideen vorwärts treiben. Das ist mega schön. Kennst du solche Momente noch?
Ja, definitiv, weil ich mache oft auch Präsenzworkshops und da kann ich die Energie ziemlich gut kanalisieren an dem Tag. Und das macht richtig Freude und die Leute kommen auch aus dem Meeting raus und sind happy und sind zufrieden. Ich habe auch schon des Öfteren mal hybride Meetings gemacht oder so Webinare, Workshops. Und die muss man dann schon dementsprechend sehr gut gestalten, damit das funktioniert. Weil sonst verlierst du die Leute. Ja.
Und ich glaube, das ist eines meiner naivsten Dinge, die ich in den letzten Jahren geglaubt habe. Als die Pandemie kam, hatte ich nach 2-3 Monaten so das Gefühl, boah, fürs hybride Zusammenarbeiten, da sind wir also jetzt zu spät. Also wir haben uns überlegt, Formate anzubieten, um den Leuten zu helfen, bessere hybride Meetings zu machen. Und so etwa im Mai 2020 oder Juni, Juli hatte ich das Gefühl, boah, das können jetzt alle. Und wenn ich so rumschaue, gute hybride Meetings zu machen, das ist mega eine Kunst. Und auch nicht für alles geeignet. Und ich glaube, vielen Leuten fehlt auch die Sensibilität zu wissen, wo ist jetzt welches Format gewinnbringend.
Genau den Punkt möchte ich aufgreifen. Ich habe nämlich hier aufgeschrieben, je heikler, je persönlicher, je relevanter, je formeller, je dringlicher, je synchronischer und je kreativer, je visueller. Das würde ja dann eigentlich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ne? Dementsprechend, was man eigentlich macht, sich auch zu überlegen, was brauche ich für ein Setting, was brauche ich für Leute, muss es vor Ort sein?
Ja. Und eben wegkommen von diesem Meeting-Wahnsinn, dass alles ein Meeting sein muss. Also lieber auch überlegen, was kann man asynchron abhandeln, was ist jetzt nicht so dringlich, wo können vielleicht introvertierte Menschen auch besser beitragen, wenn es nicht um diese Ellbogenmentalität in Meetings geht und wer ist lauter und wer schreit jetzt noch besser, sondern dass bei asynchronen Settings, wenn man etwas bearbeitet auf einem visuellen Board oder so, dass man wirklich auch die Introvertierten besser abholen kann, weil die ganz oft ganz gute Ideen haben, aber eben nicht so schnell wortgewandt und flink sind wie die Extrovertierten. Und ich generalisiere da natürlich.
Ja, nee, das kenne ich. Ich kenne da auch den Druck, dass wenn man in einem Raum ist und dann ein Post-it nehmen muss und was aufschreiben muss. Wer weiß, ob ich es richtig schreibe, wer weiß, ob das korrekt ankommt, wer weiß. Das ist ja eigentlich auch ein Druck, obwohl man dann versucht, etwas visueller zu machen. Trotzdem kann es Unwohlbefinden bei anderen auslösen.
Genau, ja.
Thema Kommunikation, Tools hast du eben gerade auch erwähnt. Die Kommunikation oder besser gesagt die Informationsmenge hat zugenommen und da sagst du zum einen, machen wir nicht mehr so viel Meeting, zum anderen hat man aber auch eine Mailflut, Was ist so die Regel oder die Richtung deiner Meinung nach, wie es am besten funktioniert?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man explizit macht, was gilt. Es gibt Unternehmen, die funktionieren ganz gut mit E-Mails und bei anderen überbordet es. Also ich hatte kürzlich wieder einen Teilnehmer, ja, der nimmt sich alle paar Monate einen Abend Zeit, um seine E-Mails abzuarbeiten. Und das ist doch crazy. Und eine andere Person hat mir gesagt, sein Ziel ist, weniger als 1000 ungelesene E-Mails im Posteingang zu haben. Also das ist wirklich so eine Absurdität. Und wir haben so viele Tools zur Verfügung. Ich glaube und ich hoffe, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt und so wie eine Guideline macht zum Beispiel fürs Unternehmen, wo klar ist, welches Tool für was. Welche Inhalte, welche Erreichbarkeit, welche Antwortzeiten, was ist der Notfallkanal, was ist denn ein Notfall und vielleicht auch, ja, was ist ein Lieblingskanal von jedem. Dass man sich zumindest im Team und noch besser im Unternehmen festlegt, ja, womit arbeiten wir eigentlich? Wie machen wir es so, dass es für die Leute unterstützend und nicht nur belastend ist? Mhm. Kennst du das, dass es nicht aufhört zu blingen und zu pingen? Und
ja, definitiv.
Story das, of our life.
Das kenne ich sehr gut. Und vor allem, wenn man noch das Bedürfnis hat, sofort jede Teams-Nachricht auch gleich noch mit zu beantworten, dann wird man nicht mehr fertig. Ja, also dann muss man... eigentlich kann man das als Job machen, ihr Chat-Nachrichten zu beantworten.
Ja, genau. Und unser Gehirn ist ja uralt und das ist voll nicht gemacht für diese digitalisierte Welt. Es passt sich schon an, aber das braucht 30.000, 40.000 Jahre, oder? Also es ist einfach verrückt, was wir uns da antun und da müssen wir einen Weg finden. Und jedes Mal, wenn wir unterbrochen werden oder uns selbst unterbrechen, brauchen wir bis zu 23 Minuten, um uns wieder zu fokussieren.
Wow.
Oder also die kleine Teams-Nachricht, die hat gewaltige Auswirkungen.
Genau, das muss man sich auch bewusst sein, ne? Dass das der Fall ist und dass das so dann auch unsere Energie, noch mehr Energie kostet eigentlich, als man schon sonst schon braucht für digitale Arbeit. Thema Wertschätzung, auf das würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückkommen. Du hast in den Vorbereitungen erwähnt, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist von Zusammenarbeit. Mhm. Was für Punkte siehst du da?
Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, sich gesehen, gehört, berührt und verstanden zu fühlen. Es geht zurück auf Virginia Satir, die war Paartherapeutin in Amerika und ich glaube ganz, ganz fest daran. Und jedes Mal, wenn ich über das Thema Wertschätzung spreche, dann resoniert das mit den Menschen und wir alle können uns Situationen vorstellen, wo wir uns nicht wertgeschätzt gefühlt haben und Situationen, wo wirklich ja, diese Wertschätzung da war. Und ich gebe auch gerne meinen Teilnehmenden aus den Kursen so kleine Tipps. Zum Beispiel habe ich im E-Mail-Ordner einen Brag-Ordner, wo ich E-Mails mit schönen Botschaften von KundInnen reinziehe.
Oh, wow,
und wenn es mir nicht gut geht, kann ich da reinstöbern. Und da steht halt irgendwie 50 Mal, ja, Nicole hat einen Top-Job gemacht oder so. Und das tut dann gut. Und was ich auch spannend finde bei der Wertschätzung ist, es gibt so verschiedene Arten, Wertschätzung auszudrücken. Zum Beispiel nach den 5 Sprachen der Wertschätzung von Gary Chapman. Und einige Menschen drücken ihre Wertschätzung gerne durch Geschenke aus. Andere gerne durch Qualitätszeit, wenn man zusammen Mittagessen geht. Andere durch Komplimente oder durch Unterstützung oder durch Körperkontakt, mal eine Umarmung, Schulterklopfen oder so. Und das ist extrem wertvoll, wenn man das voneinander weiß. Und oft wird eben nicht darüber gesprochen und man nimmt einfach an, ja, das ist das Gleiche, wie für mich gilt. Und von sich auf andere zu schließen, ist eben nicht immer das Beste.
Definitiv nicht. Ich glaube, aber es ist meiner Meinung, also ich habe das Gefühl, es ist fast noch komplexer, weil wir haben auch intern mal gefragt, was ist Wertschätzung für dich? Und schon das Definieren von was ist Wertschätzung ist gar nicht so einfach. Also du hast jetzt richtig gute Beispiele gebracht, Umarmung, okay, bei der Arbeit ist dann nur noch ein kleinen Prozentual vielleicht an Leuten. Aber so selbst eigentlich definieren können, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich Wertschätzung bekomme, ist schon sehr schwierig.
Spannend, was ihr da gemacht habt mit der Definition. Was hat dich da sonst noch bewegt in diesem Beispiel von Wertschätzungsdefinitionen, weißt du es noch?
Da muss ich jetzt einen Moment überlegen. Also ich finde es dann schwierig, wenn es dann so Themen kommen wie Lohn, also schwierig, ja, ist auch eine Richtung, Lohn, Boni, in die Richtung ging es auch. Und wir haben wirklich eigentlich eine ganz andere Ausrichtung gesucht, die nicht materiell ist oder nicht lohnbasiert, das kann ich mich noch erinnern, das war noch so eine Komponente, wo ich dachte so, okay, ja, außerdem. Aber ist ja auch wahrscheinlich nicht falsch, wenn es auch das ist.
Ja, ja. Ist spannend, was du sagst. Wir haben gerade im Stiftungsrat darüber gesprochen. Ich bin in Bern, also in der Nähe von Bern, beim Eschbacher Haus Stiftungsrätin. Und das ist ein Haus, wo Kinder hingehen oder hinkommen, hingeschickt werden, die aktuell nicht bei den Eltern leben können. Und da haben wir definiert, okay, wie oder diskutiert, wie kommen wir zurecht oder was machen wir mit Boni? Und wie verteilen wir die Boni? Und geben wir die prozentual? Das heißt, diejenigen, die schon viel arbeiten, die erhalten dann mehr Boni. Und dann habe ich ein Veto gemacht und gesagt, hey, die Leute, die jetzt schon Mühe haben, ihre Mieten zu zahlen oder einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, die kriegen dann am wenigsten Bonus. Ist denn das gerecht? Und das hat für ganz viel Diskussion gesorgt und ich weiß bis heute nicht, wie wir das genau geregelt haben. Das haben wir, der Geschäftsleitung dann überlassen, dass sie das regeln. Aber das ist ein Riesenthema und Menschen möchten sich wertgeschätzt fühlen und gleichzeitig, ja, wir alle haben unsere Rechnungen zu bezahlen.
Genau, genau, definitiv. Würdest du uns irgendwas an die Hand geben können, wie man Wertschätzung steigern kann?
Ich glaube, es geht nichts über Vorleben. Mhm. Also wirklich Vorleben, immer wieder wertschätzen, so eine Kultur aufbauen, wo man sich eben über alle Hierarchiestufen hinweg wertschätzt, wo das nicht schleimig rüberkommt, wenn ich jetzt dem Chef ein Kompliment gebe. Und wo das auch nicht mit einer Forderung verbunden ist. Also im Sinn von, ich habe dich doch wertgeschätzt und jetzt gib mir mehr Lohn. Mhm. Und das finde ich nämlich auch heikel. Mhm. Kennst du das?
Persönlich nicht, ist mir noch nicht so aufgefallen. Aber ich finde es ein interessanter Punkt, weil das bringt uns zu einem anderen Thema. Das ist Wertschätzung für Führungskräfte. Mhm. Du hast einen Post gemacht auf LinkedIn, da hieß es, haben die Führungskräfte so ein bisschen die Arschkarte gekriegt oder sich ausgesucht, weil sie Führungskräfte sind und dafür dann keine Wertschätzung bekommen. Mhm. Wie siehst du das?
Hey, das hat mega Resonanz gemacht, dieser Post. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 35.000 Views. Das war eine Situation, wo mich Führungskräfte an den Tisch geholt haben nach einer Keynote und wirklich gesagt haben, ja, du bist ja eigentlich total verloren für uns. Und ich glaube, da finde ich es wichtig, dass Wertschätzung eben verstanden wird als Konzept, als Grundbedürfnis von Menschen und nicht etwas, das nur mit Lohn abgegolten wird, nicht etwas, das nur nach unten geht, also von der Führungskraft an die Mitarbeiterin, sondern eben wirklich über alle Hierarchien hinweg gegeben wird und wo es wie natürlich ist, wenn ich etwas sehe, was ich cool finde, dann wertschätze ich dich oder dann spreche ich das Kompliment aus. Und ich denke, das hat viel zu tun mit einander achtsam wahrnehmen, sehen, wie es den anderen geht, sehen, was sie machen, sehen, was andere leisten und ein bisschen raus aus diesem Hamsterrad, wo man immer nur auf sich selbst schaut und versucht, für sich selbst alles zu optimieren. So mehr so ein Gemeinschaftsgedanke.
Jetzt schlage ich nochmal den Bogen, weil dann frage ich dich danach noch, ob du noch Themen hast, die du gerne besprechen möchtest. Und zwar das Thema Führungskräfte und Zusammenarbeit. Mhm. Also wie können Führungskräfte oder ab wann können Führungskräfte zum Thema Zusammenarbeit nicht mehr beisteuern?
Gute Frage. Ich denke, wenn Führungskräfte total entkoppelt von den Teams sind. Also es wird ja nicht jedes Team von einer Führungskraft geführt. Es gibt auch geteilte Führung, es gibt rollenbasierte Führung, es gibt strukturelle Führung. Und ich denke, wenn man zu weit weg ist von einem Team, kann man vielleicht noch coachend unterwegs sein, aber nicht mehr krass als Führungskraft, die Richtung gibt.
Mhm. Okay.
Macht das Sinn?
Macht definitiv Sinn. Ich würde dann jetzt nochmal fragen, in welche Richtung das heißt, was heißt weit weg, aber ich glaube, das kann man gar nicht definieren, was eine Führungskraft ist, die weit weg ist oder nicht, oder? Kann man nicht, ja. Gibt es noch Themen von deiner Seite, die du gerne zum Thema Zusammenarbeit oder Wertschätzung oder irgendwas anderes gerne ansprechen möchtest?
Nee, also ich könnte noch stundenlang darüber sprechen, aber ich glaube, für den Moment ist gut.
Perfekt. Dann herzlichen Dank an dich.
Danke vielmals für die spannenden Fragen.
Vielen Dank, Nicole. So schnell vergeht die Zeit, wenn man interessante Gespräche führt. Ich habe wirklich sehr viel mitnehmen können und ich freue mich auch auf die Zuhörer, auf die Feedback von euch, was ihr so zu dem denkt, was wir heute besprochen haben. Schön warst du da, Nicole.
Danke vielmals für die Einladung.
Okay, ihr Lieben, das ist es gesehen für heute. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und wir freuen uns schon aufs nächste Mal im 2025. Bis dann und schöne Grüßli aus dem New Work Hub in Zürich.